Zur Sondersendung am Tag der Anbetung hier bei Radio Horeb begrüßt Sie Nikolaus Albert am heutigen Abend aus dem Medienhaus in Balderschwang. Wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Das ist das Motto, unter dem der Tag der Anbetung heute stattfand. Diese Worte sprechen die drei Weisen aus dem Morgenland im Evangelium, die nach Bethlehem gekommen sind, um den neugeborenen König Jesus anzubeten. Noch ist der Tag der Anbetung allerdings nicht vorbei und die drei Weisen können auch noch nicht ins Morgenland zurückkehren, denn auch diese Sendung wollen wir jetzt noch verwenden, um das Thema der Anbetung zu vertiefen. Was erwartet Sie noch in dieser Sendung? Wir werden noch einmal eine Predigt von Pfarrer Kocher, unserem Programmdirektor, hören, in der er über die Anbetung gesprochen hat. Im Anschluss hören wir ein Zeugnis von einem jungen Ordensbruder, Frater Dominikus von den Passionisten, indem er auch darüber berichtet, was die Anbetung in seinem Leben bewirkt hat. Und dann gibt es einige Informationen von Frau Agnes Schaar zum eucharistischen Gebetsnetz. Zum Ende der Sendung sind Sie, liebe Hörer, eingerufen, sich mit einzubringen in die Sendung. Dann wird das Hörertelefon auch für Sie freigeschaltet sein. Noch ist es allerdings nicht so weit, aber eine Nummer ist für Sie jetzt schon freigeschalten, und zwar die Telefonnummer, in der Sie die Anbetungsorte in Ihrer Nähe erfragen können. Das ist die 08328 921 180. Noch einmal die 08328 921 180. Und für alle Hörer, die erst jetzt zugeschaltet haben und sich fragen, was der Tag der Anbetung ist, hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung. Der Tag der Anbetung soll helfen, durch verschiedene Impulse und auch Gebetszeiten, die heute stattgefunden haben, die eucharistische Anbetung für sich neu zu entdecken und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf das Angebot der Anbetung an verschiedenen Orten hinzuweisen. Und die Nummer, die Sie dabei wählen können, habe ich bereits durchgesagt, um einen Ort in Ihrer Nähe zu erfragen, aber hier noch einmal die 08328 921 180. Nun wollen wir die Sendung mit einigen Worten von Pfarrer Richard Kocher beginnen. Er hat vor einigen Jahren eine Predigt über Nikolaus Bütte gehalten und darin über dessen Erfahrung mit der Heiligen Eucharistie berichtet. Falls Sie diese Predigt damals nicht bekommen haben, dürfen Sie sich jetzt ganz besonders freuen, denn sie war sehr ansprechend.
Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, solange das Eisen heiß ist, soll man es schmieden, sagt das Sprichwort. Das Eisen schmieden, ich möchte Ihnen etwas zur Anbetung sagen, und zwar Nikolaus Bütte, Jahrgang 61. Nach dem Abitur studierte ich Jura und war mit nicht einmal 23 Jahren schon Abgeordneter im Walliser Kantonsparlament. Auch wenn die Existenz Gottes für mich nie in Zweifel stand, hatte ich mich damals vom Glauben entfernt und verbrachte meine Zeit mit viel Sport, Musik und nächtelangen Feiern. Ich lebte mit einem Mädchen, einer Freundin zusammen, und genau da kam Jesus, um mich abzuholen, indem er mich erkennen ließ, dass ich nicht wirklich zu lieben verstand. Ich sagte meiner Freundin zwar, ich liebe dich, tatsächlich aber liebte ich nur mich selber. Diese schmerzliche Einsicht führte mich zurück zur Heiligen Beichte. Nach zwei Tränenstunden, ausgestreckt auf dem Boden der Kapuzinerkirche in Freiburg, in Fribourg, konnte ich dem inneren Drängen, einen Beichtvater zu suchen, nicht mehr widerstehen. Die anschließende Reinigung ließ mich erschütternd Gott als den erfahren, der mich liebte, wo ich mir missfiel, der mich besuchte, wo ich schwach war, der mich in meiner Sünde erwartete, um mich davon zu befreien, und der mir eine ganz neue, unbekannte Freude schenkte. In meiner Anwaltskanzlei hatte ich tagtäglich mit Familiendramen, Scheidung, Gewalt, Kleinkriegen um Geld und Land zu tun. Und ich stellte fest, dass auch hier überall die Liebe fehlte. Scheinbar ist so eine Anwaltskarriere eine glänzende Möglichkeit, auf das Wesentliche aufmerksam zu werden. Weil da erlebt man die Menschen, wie sie sind, in ihrer ganzen Gemeinheit und Hässlichkeit oft, wenn dann schmutzige Wäsche gewaschen wird. Und wenn man dann ein bisschen aufmerksam ist und sieht, was das in den Herzen der Menschen anrichtet, wie Verbitterung, körperliche Leiden, seelische Leiden, dann muss eigentlich fast von selbst der Wunsch entspringen im Herzen, das möchte ich nun wirklich nicht. Und man wird alles tun, um innerlich anders aufgestellt zu sein. In dieser Verfassung fuhr ich in den Weihnachtsferien nach Turin zu einem Freund, der in der Piccola Casa, also das kleine Haus, des heiligen Josef Kotolenko seit 10 Jahren bei Schwerstbehinderten arbeitete. Ich hatte das Schweizer Parlament verlassen und kam hier in eine für mich ganz neue Welt. Gleich am ersten Abend sagte mein Freund, kommt, wir schauen nach, ob die 20 Behinderten gut schlafen. Im Schlafsaal des ersten Stocks überfiel uns ein furchtbarer Gestank. Aufgrund eines Abführmittels waren 18 Personen von Kopf bis Fuß beschmutzt. Wir müssen sie waschen, Nikolaus, hörte ich meinem Freund sagen. Du beginnst links und ich rechts. Wenn wir uns treffen, in der Mitte sind wir fertig. Ich hielt die Luft an und dachte, das schaffst du nie. Schickte man dich aber doch in meine Lage. Je mehr ich in den folgenden 2 Stunden vorwärts kam, umso glücklicher wurde ich. Ständig ging mir der Satz Jesu durch den Kopf. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und am Schluss weinte ich das erste Mal in meinem Leben vor Freude. Es war fast Mitternacht, als wir in die Kapelle hinuntergingen, wo das allerheiligste Tag und Nacht auf dem Altar ausgesetzt war. In diesem Augenblick erlebte ich die 2. Erschütterung dieses Abends. Nachdem ich Schwächling eben erst erfahren hatte, wie Jesus mir die Kraft gegeben hatte, das menschlich Unmögliche zu tun, überkam mich jetzt im Hinblick auf die weise Hostie vor mir eine unumstößliche Gewissheit, die mich seitdem nie mehr verlassen hat. Das ist der wirkliche Jesus, der da vor mir ist. Und derselbe Christus, hier anwesend unter der Gestalt vom Brot, liegt im ersten Stock in den Krankenbetten. Da verstand ich, mein weiteres Leben würde ein von Jesus zu Jesus gehen sein, von Jesus in meinem leidenden Brüdern zu Jesus in der heiligen Eucharistie. Und das ist ja genau Mutter Teresa, die sagte das auch immer wieder. Wir sind eigentlich ständig bei Jesus in den Armen und in der Eucharistie. Und sie hat dann in ihrer Gemeinschaft auch die tägliche, stündliche Anbetung eingeführt. 6 Monate später erhielt Niklas Büthet einen Anruf aus dem Vatikan. Es wurde der Beginn eines sehr schönen Abenteuers von 4 Jahren im Dienst der Kirche. Im Auftrag des päpstlichen Rates für Gerechtigkeit und Frieden reiste ich in der ganzen Welt herum, bereitete Konferenzen vor und arbeitete in den Elendsvierteln. Als ich dann weitere 5 Jahre verlängern sollte, wusste ich, das ist mir zu wenig. Und weil ich um die Macht des Gebetes jetzt schon wusste, durch die ich denen nahe sein kann, die in den Slums von Manila, Caracas und Calcutta getroffen hatte, den zahlreichen Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft in wichtigen Positionen und den vielen Kranken und Behinderten, die ich kennengelernt hatte, ließ ich alles zurück und folgte dem inneren Ruf, Gott allein genügt. Mit kirchlicher Erlaubnis zog sich der 30-Jährige 1992 als Eremit, Oberhalt von St. Moritz, mondäne Gegend in der Schweiz, ist ja bekannt als Urlaubsort, in die kleine, verwaiste Eisiedelei unserer lieben Frau von Skex zurück. Ich stieg die 482 Felsstufen hinauf, um für ein Jahr zu bleiben. Aber es wurden 5. Viele Stunden am Tag betete ich in der Stille und verbrachte ganze Nächte in der Anbetung. In mir wurde eine wunderbare Vertrautheit mit dem Herrn geboren. Allerdings nicht im Gefühl, sondern im lebendigen Vertrauen. Gott ist liebend da bei mir. Er sorgt für mich. Wie konkret durfte ich doch diese liebevolle Nähe und Vorsehung des Herrn erleben? Ich wusste zum Beispiel, dass ich nie etwas zu essen kaufen brauchte. Und dann bringt er ein Beispiel, wie er seit Wochen kein Brot mehr bekommen hat und sagt dem Herrn, könntest du nicht dafür sorgen? Und dann kommt sofort eine Frau und bringt ihm das Brot, weil sie innerlich diesen Impuls gehabt hatte. Wir beide waren zu Tränen gerührt. Eines Tages kam ein Mädchen die Felsentreppen hoch. Sie war sehr traurig, sodass ich sie einlud, sich zu setzen, um sich ein wenig mit mir zu unterhalten. Ich glaube nicht an Gott. Erst später erfuhr ich, dass sie schon 5 Selbstmordversuche hinter sich hatte und an jenem Tag hochgekommen war, um sich von der 135 Meter hohen Felswand hinunterzustürzen. Ich sagte zu ihr, du bist ganz am Ende. Es gibt nur eines, was dich wieder aufrichten kann. Lass dich von Jesus anblicken. Sie erwiderte, ich habe dir doch gesagt, dass ich nicht glaube. Das macht nichts. Gott ist es, der an dich glaubt und das genügt. Du kannst dich von ihm anblicken lassen. Was bedeutet das, von sich ihm anblicken lassen? Da erklärte ich, weißt du, Ich für meinen Teil verbringe ganze Nächte in Anbetung vor dem Allerheiligsten Sakrament, einer kleinen weißen Hostie, ganz rund. Das ist Jesus, der da ist. Und wenn du willst, kannst du auch seine Nacht hier verbringen. Sie kam und blieb von 10 Uhr abends bis 6 Uhr in der Früh, den Blick auf das Allerheiligste Sakrament gerichtet, ohne sich zu rühren, die ganze Nacht. So ging es 9 Nächte hintereinander. Dann sagte sie, weißt du, ich war so tief gefallen, so tief. Doch als ich ganz am Boden war, fand ich Jesus. Und wie auf einem Trampolin schickte er mich hoch zurück ans Licht. Ich fand mich hässlich und dachte, ich sei eine Null. Doch jetzt weiß ich, es zählt nicht, was ich selber über mich denke und was andere über mich denken, sondern das, was Gott über mich denkt. Ich habe verstanden, dass Jesus mich liebt und dass ich in seinen Augen wertvoll bin. Stell dir vor, dieses winzige Stück Hostie, das ganz Gott ist, hat mich verwandelt. Und dann begann die Karawane der Leute. In der Stille der Einsiedelei wurde es von Niklaus Bütte ein unerwartetes und intensives Noviziat, alle jene wie Jesus aufzunehmen und seiner Gegenwart auszusetzen, die von Gewalt, Droge, Hoffnungslosigkeit, Überlastung, Depression oder Mangel an Liebe gezeichnet waren. Und auch wenn ausgebrannte Politiker oder Großunternehmer Rat und Hilfe suchend kamen, erinnerte er sich daran, was Mutter Therese ihm in Kalkutta über die geistige Armut des Westens erklärt hatte. Die geistige Armut des Westens ist viel tragischer als das materielle Elend hier in Indien. Das müssen wir uns auch gut merken für unser Radio. Gleichzeitig suchten immer mehr Jugendliche diesen stillen Ort auf, um ihren Glauben zu nähren. Es begann mit 5, bald wurden es 100. Angezogen von ihrem Elan kamen auch glaubenslose und drogengefährdete Bekannte aus Neugier mit. Immer öfter drängten die Jugendlichen der entstandenen Gebetsgruppen Nikolaus, eine Gemeinschaft zu gründen. Erst als der Bischof sagte, dein Platz ist bei ihnen, du kommst jetzt sofort von diesem Berg herunter. Hierhin ruft dich Gott und nirgendwo sonst, verließ Nikolaus 97 schweren Herzens seine Einsiedelei. Als ich wegging, ließ ich alles zurück, selbst die Nahrungsmittel. Denn ich sagte, irgendwann kehrst du zurück. Doch daraus wurde nichts, ich kehrte nicht mehr zurück. Es entstand die Gemeinschaft, die Bruderschaft Eucharistein, dessen Name sich vom Griechischen ableitet, Danksagen. Und so wird täglich von 5 Uhr bis 22 Uhr das Allerheiligste ausgesetzt. 2003 wurde Nikolaus Bütte zum Priester geweiht. Seine bevorzugte Gebetszeit ist aber die Nacht. Ich muss ständig Kontakt mit ihm halten und sozusagen von Angesicht zu Angesicht mit dem sein, der bei mir ist. Ich werde von ihm stets neu befähigt, das zu tun, was ich aus mir selbst niemals kann, so zu lieben wie er. So viele Dinge übersteigen täglich unsere Möglichkeiten. So viele Probleme, die unlösbar für uns sind. Und so viele Situationen, die wir einfach nicht beeinflussen können. Doch in der Kapelle haben wir einen radikalen Wandel erlebt. Ein sehr eindrückliches Beispiel hierfür war ein Junge, der sich jahrelang Heroin spritzte. Heroin, das sagt man so, ist eigentlich so die Endstation. Also wenn man mal zu dieser Droge greift, dann ist eigentlich kein Weg mehr zurückgegeben. Und das vernichtet den Körper wirklich, programmiert ihn fast, würde ich fast sagen, teuflisch um. Eines Tages sagte er zu, hör zu, Nikolaus, ich kann einfach nicht mehr. Heute Nacht haue ich ab und ich organisiere mir Heroin. Ich konnte nur erwidern, schau, ich kann dich nicht zurückhalten, dich hier einsperren oder dir Handschellen anlegen. Aber eines kann ich mit dir tun. Wenn du willst, gehen wir zusammen in der Kapelle, nur wir beide. Und wir bleiben dort, solange du willst. Wir verbrachten die ganze Nacht in der Kapelle. Er kniete, die Finger am Allerheiligsten festgekrallt, nur wenige Zentimeter vom ausgesetzten Allerheiligsten entfernt, während ich weiter hinten zu Jesus flehte. Der Junge weinte, er stöhnte, er streckte sich regelrecht nach dem Herrn aus und er hielt durch. Und nach dieser Nacht war seine Heroinsucht vorbei und er fing ein ganz neues Leben an. Die Quelle ihrer Heilung, so heißt es in diesem Heft, wo ich das entnommen habe, und des Durchhaltens, es kommt ja auch auf das Durchhaltevermögen an, dass man nicht ermüdet im Dienst, finden Sie in jedem Tabernakel. Unsere Gemeinschaft ist zwar nicht überall, sagt Nikolaus, Aber die Quelle ihrer Heilung und des Durchhaltens, wie ich schon gesagt habe, finden sie in jedem Tabernakel.
Das war Pfarrer Richard Kocher, unser Programmdirektor hier bei Radio Horeb, der eine Predigt gehalten hatte über die Eucharistie und in diesem Zusammenhang verschiedene Geschichten aus dem Leben von Nikolaus Bütet erwähnt hatte. Sie hören hier eine Sondersendung bei Radio Horeb am Tag der Anbetung. An diesem Tag wollen wir Sie, liebe Hörer, einladen, die Anbetung, die eucharistische Anbetung neu für sich zu entdecken. Und deswegen haben wir auch zuvor verschiedene Orte der Anbetung zusammengetragen, die Sie bei der Event-Telefonnummer heute erfragen können. Diese Event-Telefonnummer ist noch eine Stunde für Sie freigeschalten. Und wenn Sie da anrufen möchten, brauchen Sie folgende Nummer. Das ist die 08328 921 180. Eine Kollegin gibt gerade die Nachricht durch hier ins Studio, dass es jetzt gerade wieder still ist. Das heißt, alle Leitungen sind frei. Greifen Sie zu Ihrem Telefonhörer und wählen Sie die 08328 921 180. Wir fahren nun fort mit einem Gast, den wir hier haben, mit dem wir über Telefon verbunden sind. Das ist Frater Dominikus Hartmann. Er ist 29 Jahre und gehört zur Gemeinschaft der Passionisten, also ein ziemlich junger Ordensmann, und hat bereits als Jugendlicher erste Erfahrungen mit der eucharistischen Anbetung gemacht. Wie diese waren und was daraus in seinem Leben geworden ist, das möchte er heute hier live auf Sendung erzählen. Zunächst möchten wir ihn begrüßen. Grüß Gott, Frater Dominikus.
Einen schönen guten Abend, Herr Albert.
Ja, ich freue mich, dass wir auf diesem Weg verbunden sein können und dass Sie bereit waren, Ihr Zeugnis hier zu erzählen. Und ich gebe damit auch den Startschuss.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer auf Radio Horeb, ich freue mich, dass ich hier ein kurzes Zeugnis geben darf über meine Erfahrungen mit der eucharistischen Anbetung, die schon sehr früh bei mir begonnen haben. Ich komme aus einer katholischen Familie im Allgäu und hier war es üblich, dass wir jeden Sonntag in die Messe gegangen sind und auch zu Hause sehr regelmäßig gebetet haben. Und schon früh habe ich dann in der Kirche die eucharistische Anbetung zum ersten Mal wahrgenommen und miterlebt, aber es war jetzt keine persönliche Beziehung, die ich hier aufbauen konnte, aber ich habe doch geahnt, dass da hier etwas ganz Besonderes stattfindet, dass hier Gott irgendwie gegenwärtig ist. Eine erste bewusste Erfahrung habe ich dann als Jugendlicher gemacht. Und zwar war das in der eucharistischen Anbetung in Türkheim, die der Pfarrer Hesse gegründet hat dort. Der wird dem einen oder anderen von Ihnen sicher bekannt sein. Und da hatten meine Eltern 2 Stunden Nachtanbetung und da bin ich irgendwann auch einfach gern mitgegangen und war vielleicht ein bisschen neugierig und wusste auch irgendwie, dass etwas Besonderes. Und es war natürlich sehr interessant, denn bei 2 Stunden Anbetung, da habe ich ziemlich schnell gemerkt, da fällt mir nicht viel ein oder ich wusste gar nicht, wie gehe ich damit um, was mache ich mit der Zeit. Und ich habe auch irgendwie gemerkt, habe ich eigentlich eine Beziehung zu diesem Gott? Ich habe mich schwer getan, da irgendwie persönlich mit ihm zu reden. Das habe ich auch irgendwie so noch nicht gelernt gehabt. Aber trotzdem war so eine Grundahnung da. Und das Erste, was mir da ganz stark geholfen hat, war, dass ich zu dieser Zeit als Jugendlicher, als 13-, 14-Jähriger zur Gemeinschaft der Jugend 2000 gekommen bin und da zum ersten Mal Jugendliche kennengelernt habe, die mit voller Überzeugung an Jesus Christus geglaubt haben und mit einer Freude diesen Glauben auch gelebt und ausgestrahlt haben. Und das hat mich natürlich fasziniert. Und ich habe mir überlegt, was ist bei diesen Jugendlichen so? Und bei der Jugend 2000, gerade bei der Hauptveranstaltung, das Prayer Festival genannt wird, ist ja die Eucharistie ganz sichtbar auch im Zentrum der Veranstaltung und man kann an der Eucharistie gar nicht vorbeigehen. Und hier habe ich zum ersten Mal gelernt, eine persönliche Beziehung zu Jesus aufzubauen, eben zum eucharistischen Herrn. Und da haben mir eben die Jugendlichen geholfen, ihre Freude, ihre Ausstrahlung. Ich habe gemerkt, der Glaube ist nicht etwas, was eng macht, was mich einengt, wo nur Gebote da wären, sondern da kann ich frei sein, da werde ich glücklich, da führt mich der Herr in die Weite. Das habe ich da erleben dürfen und das war eine ganz schöne Erfahrung, die ja bis heute so andauert. Und dann hat mir ganz stark auch geholfen, gerade auch später dann in der eucharistischen Anbetung in Türkheim, als ich da so vor dem Herrn saß, diese Gebetshilfe eine Viertelstunde vor dem Allerheiligsten. Und da sind ja so Fragen formuliert und darauf kann man dem Herrn eine Antwort geben. Und ich habe das so vor mir gehabt und diese Fragen durchgelesen und es hat mir ganz stark geholfen, da mit Gott ins Gespräch zu kommen, mit Jesus zu sprechen wie mit einem guten Freund. Das war für mich damals eine ganz neue Erfahrung auch. Ich habe da auch ausprobieren müssen und lernen müssen. Aber jetzt, wenn ich so zurückschaue, merke ich, wie ich Stück für Stück da auch vorangekommen bin. Und da waren natürlich ganz viele, ganz dichte Erfahrungen auch, wo ich gemerkt habe, ja, der Herr ist wirklich da. Der Herr, der liebt mich, der zieht mich an sich, der schenkt mir Glück, Freude, Friede, Ruhe, waren auch ganz viele sehr starke emotionale Erfahrungen da. Und auch in diese Zeit, so als 15-Jähriger, fällt dann der Beginn meiner Berufungsgeschichte, die ich hier jetzt nur anschneiden kann, und die hängt sehr stark auch mit der eucharistischen Anbetung zusammen. Denn in der eucharistischen Anbetung hat der Herr die Möglichkeit gehabt, ich habe ihm so quasi eine faire Chance gegeben, und er hat die Möglichkeit gehabt, zu mir zu sprechen. Und ich habe so in meinem innersten Herzensraum irgendwie gemerkt, der Herr ruft mich. Und am Anfang war das so, dass ich mich dagegen gewehrt habe und mir gedacht habe, das kann ich nicht, das will ich nicht, habe auch nur die Schwierigkeiten gesehen. Und da waren auch viele Hindernisse noch zu bewältigen. Und ich konnte mir das damals gar nicht vorstellen. Aber immer wieder, gerade dann auch in der eucharistischen Anbetung, in der stillen Anbetung, habe ich gemerkt, der Herr zieht mich an sich und überhäuft mich mit Liebe. Er hat mir immer wieder so Gnadengeschenke, Liebesbeweise gemacht. Und irgendwann war es so, dass ich gemerkt habe, alles das, was ich in der Welt suche und wo ich meine, das macht mich glücklich. Und ich denke, da ist auch vieles dabei, was wirklich auch glücklich machen kann, habe ich aber trotzdem gemerkt, der Herr überhäuft mich mit so viel Liebe und diese Liebe geht weit, weit hinaus über alles, was mir die Welt schenken kann. Und dann war ich irgendwann so weit, dass ich eigentlich nicht mehr Nein sagen konnte, sondern voller Freude mit ein zaghaftes erstes Ja sprechen konnte. Und ja, ich erinnere mich dann an eine Stunde der Anbetung, wo ich das so dem Herrn zum ersten Mal dann auch hingelegt habe und da war eine riesige Freude in mir, ein riesiger Frieden und ich habe gemerkt, der Herr, der Heilige Geist will zu mir sagen, ja, danke, dass du den Weg gehst, danke, dass du dich aufmachst und danke für dieses Jahr. Später dann hatte ich eine sehr interessante Erfahrung, das war im Exerzitienzentrum in Berlin, St. Clemens, das vielleicht auch bekannt ist. Dort war damals der Pater George dort und ich konnte einen Monat dort in diesem Zentrum verbringen. Und wir haben viel gesprochen, ein ganz toller Priester. Aber mich hat vor allem bewegt, wie er eucharistische Anbetung hält. Er hatte immer die Stunde von 23 bis 24 Uhr und war schon um die 70 und konnte auch nicht mehr so gut knien. Deswegen ist er immer im Mittelschiff auf dem Gang auf und ab gegangen, im Stehen und war so vor dem Herrn. Und das hat mich irgendwie voll fasziniert und fand ich irgendwie erstaunlich, weil ich das so noch nicht kannte. Und es war für mich so das Bild, ja, ich stehe vor dem Herrn und ich darf Auge in Auge mit ihm sein, mit ihm sprechen. Natürlich ist er unser Gott und wir können gar nicht genügend staunen. Und trotzdem kommt er so sehr zu uns herab, dass wir fast auf Augenhöhe in Jesus Christus ihm begegnen dürfen. Und so stand dieser Pater George vor ihm und hat mit Jesus gesprochen. Das fand ich eine ganz starke Erfahrung. Und dann später, als ich überlegt habe, wo geht jetzt mein Berufungsweg konkret hin, da war natürlich die Überlegung auch da, wo kann ich auch eucharistische Anbetung haben, weil ich wusste, dass mir das was ganz Zentrales ist für mein geistliches Leben. Und es gibt natürlich noch viele andere Gründe, aber ich habe dann die Passionisten gefunden und hier ist die eucharistische Anbetung einfach ein ganz zentraler Baustein in unserem geistlichen Programm, was mich sehr gefreut hat und was mich bis heute auch die Sicherheit gibt, ja, da ist ein guter Platz für mich, da kann ich zu Hause sein. Und auch hier, wir als Passionisten bieten so ein Programm an für die Leute, die hier kommen, verschiedene Formen der Anbetung, die mir auch mit der Zeit wichtig geworden sind. Am Anfang habe ich die stille Anbetung gekannt, dann wurden mir weitere andere Formen wichtig, zum Beispiel auch der Lobpreis vor dem Herrn, vor ihm mich auszudrücken im Gesang, dann das persönliche, freie Gebet vor dem Herrn, wo ich einfach so spreche, was mir gerade auf dem Herzen ist. Oder dann einfach vor dem Herrn zu sein. So würde ich heute jetzt die eucharistische Anbetung beschreiben, einfach bei ihm zu sein. Meistens geht es mir zurzeit so, dass ich da gar nicht viel mache oder auch nicht viel sage oder nicht viel mündlich bete, sondern ich genieße die Zeit bei ihm, weil ich weiß, er ist mein Vater, der mich bedingungslos liebt und der mit offenen Armen dasteht und mich umfängt. Und ich darf als Kind einfach vor ihm sein, ohne was groß leisten zu müssen und so. Ja, kann ich vor ihm sein in der eucharistischen Anbetung und die Zeit genießen und mich einfach beschenken lassen. Natürlich sind Situationen dabei, wo die Anbetung auch total leer ist, wo ich gar nicht genau weiß, was mache ich jetzt eigentlich hier oder wo auch das Herz irgendwie kalt ist. Aber oft und oft beschenkt mich der Herr mit ganz vielen schönen, auch manchmal sehr dichten emotionalen Erfahrungen und ja, die Gewissheit, dass der Herr in der Eucharistie da ist, das kann mir sicher keiner mehr nehmen. Das ist so tief im Herzen und durch so viele Erfahrungen gedeckt, dass mir keiner mehr nehmen kann. Ja. Und dafür bin ich dem Herrn so dankbar, dass ich ihn erkennen durfte in der Eucharistie. Und deswegen möchte ich zum Abschluss auch ein kurzes Gebet sprechen, ihm als Dank. Herr Jesus Christus, ich danke dir und ich lobe dich, dass du mir gezeigt hast, dass du gegenwärtig bist in der Eucharistie. Du, der du herabkommst von deiner Gottheit auf uns zu, um uns zu begegnen. Du, der du dich so klein machst, dass du uns im Brot begegnest, im Brot, das Nahrung für uns ist und wo wir auch merken, die Eucharistie ist nichts was Äußerliches, sondern du willst in uns wohnen, in unserem Innersten sein. Ich danke dir und ich lobe dich, dass du mich da auf meinem Lebensweg Schritt für Schritt geführt hast und ich weiß, dass du so viele Menschen begleitest und bewegst und erfüllst im Geheimnis der Eucharistie und dafür lobe und preise ich dich heute mit allen Hörern und Hörerinnen, die mir hier verbunden sind. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit.
In Ewigkeit. Amen.
Ein herzliches Dankeschön an Sie, Frater Dominikus, für die bewegenden Worte, mit denen Sie Ihr Leben beschrieben haben und auch dabei klar gemacht haben, was die eucharistische Anbetung für eine Bedeutung hat. Wir hatten heute ja schon eine Sendung mit David Craig. Er ist Mitinitiator der Initiative Adoration for Vocations in Amerika und er hat dabei aufgezeigt, welche Bedeutung die Anbetung für die Berufung haben. Sie haben damit jetzt noch einmal einen, man könnte fast sagen, wissenschaftlichen Beweis gegeben, es empirisch dargelegt, dass das wirklich so ist. Vielen Dank.
Sehr gern.
Wir machen jetzt erst einmal weiter mit etwas Musik und dann im Anschluss hören wir Agnes Schaar vom Eucharistischen Gebetsnetz. Thank you. Sie hören hier eine Sondersendung zum Tag der Anbetung, der bei Radio Horeb am heutigen Tag stattfindet. Dieser Tag soll dazu dienen, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Anbetung zu animieren, Sie dazu einladen, dass Sie die eucharistische Anbetung für sich entdecken können. Und wenn Sie sich fragen, wo in Ihrer Nähe die eucharistische Anbetung stattfindet, wo es eine Möglichkeit dazu gibt, dann können Sie bei unserer Event-Telefonnummer anrufen und Orte in Ihrer Nähe erfragen. Die Nummer lautet 08328 921 180. Die 08328 921 180. Und da es einige Hörer gibt, die heute angerufen haben und die, ja, man muss schon fast sagen, ein bisschen enttäuscht waren, da es keine Orte in ihrer Nähe gibt, wollen wir nun auf Sendung Frau Agnes Schaar begrüßen. Sie gehört zum Eucharistischen Gebetsnetz und wird ein bisschen über dieses Eucharistische Gebetsnetz erzählen. Und das hat nämlich auch etwas damit zu tun, es ist eine mögliche Lösung für Leute, die vor Ort noch keine Möglichkeit zur Anbetung haben. Nun möchte ich Sie zuerst auf Sendung begrüßen. Grüß Gott, Frau Schaar.
Ja, grüß Gott.
Ja, ich habe ein paar Dinge über das Eucharistische Gebetsnetz bereits erwähnt, aber ich denke, am besten können Sie das selbst den Hörern darstellen. Deswegen zu Beginn erstmal die Frage, Frau Schaar, was ist denn das Eucharistische Gebetsnetz genau?
Ja, also ganz zu Anfang möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken, dass ich etwas über das Eucharistische Gebetsnetz sagen darf. Es ist mir ein großes Herzensanliegen, dass dieses Eucharistische Gebetsnetz, so wie es der Name sagt, wirklich sich ausbreitet. Das Eucharistische Gebetsnetz ist ein Zusammenschluss von vielen Gebetsgruppen und steht unter dem Wort Gottes aus Johannes 6, 56, 57. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich aus dem Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, aus mir leben. Und dieses Wort beinhaltet dieses Bleiben. Und dieses Bleiben ist dieses Schlüsselwort unseres eucharistischen Gebetsnetzes. Jesus will bei uns bleiben und es ist sein Wunsch, dass wir auch bei ihm bleiben. Deshalb jeder Einzelne, der Mitbeter wird in einer dieser Gebetsgruppen, verspricht Jesus, bei ihm zu bleiben. Bei ihm bleiben, das bedeutet für uns, dass wir offen sind für sein Wort, dass uns die heilige Eucharistie ein Herzensanliegen ist, dass wir an die Realpräsenz Jesus in der Eucharistie glauben und dass wir die eucharistische Anbetung lieben. Dann habe ich bereits schon gesagt, es ist ein Zusammenschluss von vielen Gebetsgruppen und diese einzelnen Gebetsgruppen nennen sich Menaingruppen. Menain vom Griechischen oder vom, heißt auf Griechisch bleiben. Und diese einzelnen Gruppen haben dann noch einen besonderen Heiligen als Fürsprecher.
Wie viele Gruppen sind denn da dabei, Frau Schaar?
Inzwischen sind es ungefähr 50 Gruppen in Deutschland. Wir würden uns natürlich noch freuen, wenn noch weitere Gruppen dazu kämen. Vor allem auch Gruppen jetzt vielleicht aus dem norddeutschen Raum, auch aus dem bayerischen Raum. Wir sind mehr in Baden-Württemberg im Moment vertreten, dass einfach überall dieses Netz geknüpft wird. Dieses Netz, das hat einfach eine starke Gebetskraft. Jede Gebetsgruppe für sich hat schon eine starke Gebetskraft. Aber wenn wir uns geistigerweise zusammenschließen, dann entsteht eine sehr große Gebetskraft. Und da sagte die Gründerin des Gebetsnetzes immer, das Gebet vieler kann auch vieles bewirken.
Vielleicht können Sie noch ein paar Worte zur Gründerin des Gebetsnetzes sagen. Wer war das gewesen und wie kam Sie zu dieser Idee?
Sehr gerne sage ich da noch etwas, weil viele kennen bestimmt Schwester Bernadis Weschenfelder. Sie war damals Oberin im Herz-Jesu-Stift in Karlsruhe. Und sie sagte immer, nicht sie hat das Gebetsnetz gegründet, sondern dieser Impuls ging direkt vom Tabernakel von Jesus aus. Und so gab es damals eine Situation, wo sie in der eucharistischen Anbetung waren und dann dieses Wort Johannes 6,56 sehr einvernehmlich, sehr klar vernommen haben. Und zwar mehrere der Personen, die dabei waren. Und diese Situation, um die sie damals gebetet haben, wurde wirklich in kürzester Zeit gnadenhaft gelöst. Und sie hat dann erkennen dürfen, dass dieses fürbittende Gebet, dieses bei Jesus bleiben, aus der Eucharistie leben, sich mit Jesus zu vereinigen, Jesus in mir und ich in dir, dass das wirklich eine Gebetskraft hat und dass dadurch sehr viel Gutes bewirkt werden kann. Und da entstanden dann so nach und nach diese Gebetsgruppen. Deshalb war das auch oder ist es so, dass nicht alle Gebetsgruppen beisammen sind an einem Ort, sondern dass es auch Gebetsgruppen gibt, die über verschiedene Orte verteilt sind, wo sich dann die einzelnen Mitbeter telefonisch in Verbindung setzen oder manche Gruppen können sich treffen, manche können sich mehr telefonisch einen Termin vereinbaren, um welche Uhrzeit sie ins Gebet gehen. Und das Schöne an diesem Gebetsnetz ist eben auch, dass alle daran teilnehmen können. Eben auch Menschen, die schon älter sind, die krank sind, die vielleicht behindert sind und nicht mehr so aus dem Haus können. Aber sie können mitbeten, sie können ihren Schutzengel bitten, dass er diese Gebete an den Tabernakel bringt, wo Jesus jetzt einsam und verlassen ist. Und durch diese Stellvertretung, durch diese Beauftragung des Schutzengels, diese Gebete zum Tabernakel zu bringen, wird es auch wieder eucharistische Anbetung, da der Beter sich ja geistigerweise vor dem Tabernakel, vor der Gegenwart Jesus weiß.
Und wie sehen dann die Gebetszeiten innerhalb der Gruppen konkret aus in dem Gebetsnetz?
Die Gebetszeiten selber sind von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Was auf jeden Fall verlangt wird, das ist mindestens eine Stunde im Monat eucharistische Anbetung und eine heilige Messe, die aufgeopfert wird in den Anliegen all der Mitbeter im eucharistischen Gebetsnetz. Das heißt nicht so, dass wir die einzelnen Anliegen dann aufzählen, sondern da vertrauen wir darauf, dass Jesus all die Menschen kennt und dass er auch all die Anliegen kennt. Dass wir also nicht Nutznießer, sage ich jetzt mal, aus dieser Eucharistiefeier sind, sondern dass wir Jesus bitten, er möchte diese Gnaden aus dieser heiligen Messe denen zugutekommen lassen, die jetzt in dieser besonderen Not oder Bedrängnis sind. Das kann sich um kirchliche Belange handeln, das kann um die ungeborenen Kinder gehen, das kann um persönliche Anliegen gehen aus Familie oder ja auch eigene Anliegen. Da sind wir einfach sehr groß im Vertrauen, dass Jesus weiß, wo er jetzt besonders Hilfe schenken sollte. Und es ist dann auch so, dass die Gebetszeiten selber kann sowohl einmal die Woche sein, es kann mehrmals die Woche sein. Wir haben Lobpreisgottesdienste mit Bibelteilen, wir haben Rosenkranzgebete, wir haben stille Anbetung, wir haben Gebetsgruppen mit 2, 3 Personen, die sich vor dem Allerheiligsten treffen. Wir haben aber auch Gebetsgruppen, die 10 und 12 Personen sind. Und da wäre es natürlich wunderbar, wenn sich an vielen Orten noch solche Gruppierungen bilden könnten, einfach um dieses Gebetsnetz zu verstärken. Jedes Netz wird von Knoten gehalten und so soll auch dieses Gebetsnetz von Knoten gehalten werden.
Vielen Dank Ihnen, Frau Schaar, für diese Information zum Gebetsnetz, die auch wirklich eine Anregung sein können für viele Hörer und dabei auch teilzunehmen. Mehr über das Gebetsnetz können Sie, liebe Hörerinnen, auch über Frau Schaar erfahren. Sie können Ihre Telefonnummer erfragen und auch die E-Mail-Adresse sowie die Telefonnummern und E-Mail-Adressen von vielen verschiedenen Anbetungsorten in ganz Deutschland, wenn Sie bei unserer Event-Telefonnummer anrufen, die für den heutigen Tag für Sie freigeschaltet ist. Jetzt nur noch einige Minuten bis 21.30 Uhr haben Sie die Möglichkeit, da anzurufen, und zwar unter der 08328 921 180. Ganz nebenbei noch eine Info. Bisher haben 331 Leute angerufen und sich erkundigt nach Anbetungsorten in der Nähe. Das ist eine ziemlich schöne Zahl, würde ich sagen, denn es sind beinahe 336. Und wenn Sie sich fragen, wie ich jetzt auf diese Zahl 336 komme, ganz einfach, das ist zweimal die 168. Und 168 Leute braucht man, um 24/7 voll zu bekommen. Man kann also sagen, wir haben fast zweimal heute 24/7 voll bekommen mit den Leuten, die angerufen haben und gefragt haben, wo sie eine Stunde Anbetung übernehmen können. Sie sind herzlich eingeladen, jetzt noch anzurufen. Dann kriegen wir sicher noch die 336 voll. Hier noch einmal die Nummer, die 08328 921 180. Nun aber noch eine weitere Nummer, die ich jetzt durchgeben möchte, denn ab jetzt können Sie sich hier auch an der Sendung beteiligen. Wir freuen uns, wenn Sie anrufen und Ihr Zeugnis hier jetzt weitergeben. Sie können erzählen, wie Sie persönlich die Anbetung erfahren haben, welche Impulse Sie damit genommen haben, wie die Anbetung Ihr Leben verändert hat, Ihre Familie verändert hat, je nachdem, wie es aussieht. Oder Sie können auch gerne erzählen, was am heutigen Tag für Sie Besonderes dabei war, bei diesem Tag der Anbetung. Dafür rufen Sie beim Hörertelefon an, das ist die 089 517 008 008. Die 089 517 008 008. Die 089 517 008 008, das ist die Hörernummer, die Sie jetzt wählen können, wenn Sie sich an der Sendung beteiligen möchten. Sie sind herzlich eingeladen, Zeugnis zu geben, was Sie bei der Anbetung erfahren haben oder einfach auch zu erzählen, was Sie am heutigen Tag der Anbetung ganz besonders angesprochen hat. Und nun begrüße ich zuerst auf Sendung Frau Geißler, die aus der Nähe von Heidelberg kommt. Grüß Gott.
Grüß Gott, gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit, Amen.
Ich möchte ein Zeugnis geben, und zwar ist schon länger her. Es war 1989 am Herz-Jesu-Freitag. Es war im Februar. Und bei uns ist da immer am Herz-Jesu-Freitag Frauenmesse. Und da habe ich die Lesung gelesen und der Priester hat dann die Fürbitten gebetet bei der Anbetung. Und es war dann so, die Monstranz stand da auf dem Zelebrationsaltar. Ich weiß nicht mehr, habe ich gebetet oder nur den Heiland angeschaut, das weiß ich nicht mehr. Auf einmal war die Hostie ganz rot und links von der Monstranz war der brennende Dornbusch. Und ich habe es zweimal gehört, der brennende Dornbusch. Ich weiß auch nicht in dem Moment, wie mehr es war. Es war so alles ganz anders. Ich weiß auch nicht, wie lange das es gedauert hat. Es waren Sekunden, nehme ich an. Und dann war alles wieder normal. Und dann habe ich mich rumgedreht auf die rechte Seite und wollte gucken, was die Leute machen. Aber da war alles, ja, Ich sage auch meine Worte, alles normal. Und ich bin dann heim, habe das meinem Mann erzählt und er hat mir aber keine Antwort gegeben. Ich weiß auch nicht, was er gedacht hat. Und ich wusste die ganze Zeit nicht, was der brennende Dornbusch bedeutet. Wirklich nicht. Und diese Woche war ich in Waghäusel bei den Exerzitien, bei den Brüdern vom gemeinsamen Leben und war der Pater Maria Kurma, der die Exerzitien gehalten. Und da war auch viele Anbetungen immer und Vorträge. Und da habe ich was erlebt und zwar, jetzt weiß ich, was der brennende Dornbusch bedeutet. Es ist die Liebe, die nie vergeht. Und die durfte ich diese Woche erfahren. Und ich bin so dankbar dem Heiland. Und ich möchte es den Menschen weitergeben. Sie sollen ihre Herzen öffnen, aufmachen, ganz weit, nicht nur das Fenster, sondern die Tür, dass der Heilige Geist Einzug halten kann. Und das möchte ich sagen. Und ich möchte auch den Brüder im Waghäusel, da komme ich auch oft hin, möchte ich viel, viel manchmal Geld Gott sagen, dass sie so viele Anbetungen haben dort.
Ja, vielen Dank Ihnen für Ihr Zeugnis, dass Sie berichtet haben, wie Sie die Liebe Gottes durch die Anbetung erfahren durften.
Ich weiß jetzt, was der brennende Dornbusch bedeutet.
Ja.
Ich durfte ganz stark erfahren.
Ja, vielen Dank Ihnen, Frau Geißler, für dieses Zeugnis. Und wir kommen zur nächsten Hörerin. Das ist Frau Manuela Habsburg aus Germering bei München. Grüß Gott.
Ja, guten Abend. Und die Fügung lässt zu, dass ich noch meinen Teil dazu geben darf. Ich kann einfach nur sagen, jetzt während dem Anwählen habe ich ja auch schon wieder geredet mit Jesus, habe aber dabei auch empfangen, so richtig nochmal dieses, wissen Sie, all die Hörer jetzt, die sich noch immer nichts vorstellen können drunter, stellen Sie sich eine richtig vereiste Tür vor. Und im Winter, wenn man da nicht rankommt an das Auto und Sie holen dieses kleine Spray raus, den Türenteiser. Und mit einem Nichts geht diese Tür auf. So ungefähr kann man sagen, ist eine Anbetungsstunde. Denn der Türöffner schlechthin für den Himmel und für all die Gnaden ist tatsächlich das, wenn man sich vor dieses Allerheiligste begibt, ob im Geiste oder in Wirklichkeit das tun kann. Das andere war das, dass ich vor kurzem auch, ich liebe die Anbetung, also da war irgendwie auch ein kleiner Misserfolg der Fall, dass ich also was nicht machen durfte für den Herrn, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann setze ich mich wie der kleine Jonas vor das Allerheiligste, von wegen grollend, warum ich mich jetzt da so geirrt habe, in der Anweisung so ungefähr von Gott. Und dann kommt plötzlich in mir der Gedanke, oder wird mir geschenkt, ja, du sitzt doch jetzt da, wo du sein wolltest. Du wolltest den Karmel, der liegt dir doch so nahe immer. Ich bin zwar verheiratet, aber die Karmeliten sind die Anbeter schlechthin, ja. Und im Endeffekt ist jeder Dienst vor Gott nichts anderes als Wiedergutmachung dessen, was andere nicht schaffen, gut zu sein auf dieser Welt, ja. Wir können die größten Politiker sein, indem wir uns einfach vor das Allerheiligste setzen, denn die Regierung findet dadurch statt. Ja, was da morgen gewählt wird, was auch immer jetzt dann passieren wird, weltpolitisch oder in irgendeiner Form in diesem Weltgeschehen, Gott hat es 100% im Griff und wir dürfen ihm dabei die Schlüssel sein und mitdienen, indem wir ihm das Allerheiligste durch die Verehrung praktisch unterstützen. Also so kann ich einfach nur sagen zu jedem, der jetzt da noch irgendwie denkt, naja, so unbedingt braucht man es ja nicht. Wir kommen auch anders klar und wir haben ja das und das, machen wir immer. Ich habe noch keinen effektiveren Schlüssel genommen als den durch die eucharistische Anbetung. Und ich glaube, das Radio existiert auch nur deswegen. Da waren ein paar ganz kleine Lichter, die sich vor das Allerheiligste damals gesetzt haben, da oben auf dem Bergl. Und dadurch entstand dieser riesen Dornbusch, der da brennt. Und das ist Radio Horeb. Gottes Segen auf allen Wegen.
Ja, vielen Dank Ihnen, Frau Habsburg, für Ihre Erfahrungen, die Sie mitgeteilt haben. Und ja, auch für alle Worte, die jetzt dabei waren und diese ausdrücklichen Bilder dabei. Wir kommen zur nächsten Hörerin. Das ist jetzt ganz in der Nähe hier vom Balderschwang, und zwar aus Sonthofen im Allgäu. Frau Ratz, grüß Gott.
Ja, guten Abend. Mein Name ist Ratz. Und zwar möchte ich gerne ein Zeugnis abgeben, gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit Amen, für die Anbetung. Ich hatte einen schweren Busunfall mal vor vielen Jahren, glücklicherweise gut überlebt. Und dadurch bin ich nicht mehr nach Medjugorje gefahren, viele Jahre. Und bei der Anbetung war dann eine interessante Situation, und zwar war das dann so, wie wenn die Mutter Gottes ihren Jesus auf den Armen gehalten hat und mir zugewunken hat und so ungefähr, komm doch. Und dann bin ich tatsächlich wieder nach Medjugorje mit dem Bus gefahren, und diese Ängste vor dem Busunfall waren weg. Also das war ein Zeugnis aus der Anbetung. Und das andere ist, ich bin ja ganz in der Nähe vom Balderschwang und habe die Studiokapelle entdeckt durch die Anbetung. Und dort habe ich viel Ruhe und Erholung erfahren durch die Gegenwart Gottes. Und ich möchte Gott von ganzem Herzen danken für alle Mitarbeiter im Radio Horeb, besonders für den Pfarrer Kocher, die sich jeden Tag aufs Neue einsetzen, dass es uns an Körper, Geist und Seele besser geht. Und ich könnte mir ohne Radio Horeb ein Leben nicht mehr vorstellen. Ich bin Gott dankbar von ganzem Herzen. Amen.
Ja, vielen Dank Ihnen, Frau Schratz, für dieses Zeugnis und alles, was Sie uns mitgeteilt haben. Die Anrufer-Hotline, falls Sie auch Ihre persönliche Erfahrung in der Anbetung machen möchten, können Sie da anrufen, um Anbetungsorte in Ihrer Nähe zu erfragen. Da rufen Sie dann einfach an unter der 08321, Entschuldigung, das war die falsche Nummer, die 08328 921 180, 08328 921 180. Wir haben inzwischen 338 Anrufer. Das bedeutet, wir haben die 336 voll, die ich vorhin angekündigt habe. Das freut uns natürlich ganz besonders. Die Sendung geht damit jetzt zu Ende. Die Hotline ist noch wenige Minuten für Sie freigeschalten. Wenn Sie diese Sendung noch einmal anhören möchten, haben Sie dafür zwei Möglichkeiten. Die eine ist, Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org. Da können Sie dann auf Podcast klicken, scrollen ganz runter, und da finden Sie dann das Feld Events. Wenn Sie dieses anklicken, werden Sie dann in nächster Zeit die Sendung, die Sie jetzt gerade anhören, auch finden können und da noch einmal nachhören können. Oder eine andere Möglichkeit ist, bei unserem CD-Dienst anzurufen unter der 08328 921 120 und sich da eine CD zu bestellen, die wir Ihnen dann gerne zuschicken. Ich bedanke mich bei Ihnen, bei allen, die an dieser Sendung teilgenommen haben, ganz besonders bei jenen Hörern, die spontan bereit waren, hier auch anzurufen und ihre Erfahrungen mitzuteilen, und wünsche Ihnen einen gesegneten Abend. Ihr Nikolaus Albert.